Machen wir nochmal zusammen. Ich möchte euch bitten, mit mir Matthäus 13 nochmal aufzuschlagen. Matthäus 13. Ich möchte heute die zwei Verse, Vers 51 und 52 vorlesen. Und dann nochmal beten. Da fragte Jesus, habt ihr das alles verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Ihr habt hinten eine russische und eine englische Übersetzung liegen auf dem Tisch. Matthäus 51 und 52 war das. Das war nach der neuen Genfer Übersetzung. Bitte vergleicht es auch in euren Bibeln. Ich werde auch auf einige Unterschiede eingehen. Ich möchte es nochmal zu Anfang beten. Lieber Herr, ich möchte dich bitten so sehr, dass du, Herr, du weißt, dass es um so vieles geht. Dein Wort ist kostbar, dein Wort ist wahr. Und immer wenn wir was beimengen oder auch wegnehmen, Herr, wenn wir gewisse Dinge auslegen oder hinzufügen, da kann auch so vieles Falsches dabei sein, eine falsche Intention, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du bewahrst, dass du uns als Gemeinde segnest, dass wir, wenn es doch so auch eintritt, dass wir uns einander korrigieren, Herr, einander auch hinziehen dazu, gesund unter deinem Wort aufzuwachsen, dein Wort verständig zu sein für dein Wort, Herr, für deine Lehren, liebevoll, so wie das Wort es lehrt, aber doch auch klar und bewahre uns bitte wirklich als Gemeinde, dass wir dein Wort in deinem Wort recht handeln, Herr. Hilf bitte durch deinen Geist, dass das Wort auch fruchtbar ist, Herr. Dass wir nicht stumpf sind dafür. Hab Gnade mit uns, Herr. Gerade wenn wir das bedenken, was wir heute auch hören. Gelobt aber sei dein Name, Herr. Amen.
Amen.
Ja, ich denke, die meisten von euch können auch sich vielleicht erinnern, dass wir diesen Textabschnitt schon teilweise eingegangen sind. Und in der letzten Predigt habe ich eigentlich nur eines hervorgehoben, dass die Lehren über das Himmelreich hier in diesen Gleichnissen und das Verständnis dieser Gleichnisse etwas, wo sehr wertvolles sein muss. Ja, also Jesus betont das hier, einen reichen Schatz. Das ist ein reicher Schatz für uns Christen. Heute möchte ich mit euch etwas tiefer diese Stelle betrachten. Sicherlich nicht so tief, wie man gehen könnte. Dazu fehlt mir vielleicht auch das Vermögen, das Verständnis. Aber doch etwas tiefer. Was will Jesus in diesem Bild uns lehren? Welche Dinge verknüpft er zusammen? Was für Folgen hat es für unser Leben? Und danach möchte ich mit euch auch, ich denke, einige Beispiele, also gute Beispiele dafür und auch negative Beispiele dafür aus der Bibel anschauen. Erstens, also genau, ich werde auch nicht Wort für Wort hier auslegen, aber zwei Fragen stelle ich zu diesem Text, vor allem Vers 52. Wen meint Jesus hier mit Schriftgelehrten? Und zweitens werden wir uns anschauen, was denn mit diesem Himmelreich auf sich hat, also dieses in der Schule des Himmelreichs ausgebildet oder wie zum Beispiel Luthers übersetzt, Jünger des Himmelreichs geworden. Was ist damit gemeint? Ich denke, das hilft uns einfach, das Bild besser zu verstehen. Erstens, was ist hier mit Schriftgelehrten gemeint? Zur Zeit Jesu waren die Schriftgelehrten die Experten, wenn es um das Wort Gottes ging. Um die Auslegung der mosaischen Gesetze, aber auch das Verständnis der Propheten. Ihre Aufgabe bestand aber nicht nur in dem Studieren, also nicht nur als eine Art Experten, Wissenschaftler drin zu sein, sondern auch im Lehren des Volkes. Sie waren Lehrer, Ausleger und Hüter der Offenbarungen Gottes, die schriftlich festgehalten wurden. Unter Lehrern verstand man aber auch wieder nicht so eine Art Wissensübertragung, also auswendig lernen, so auf die Art. Nein, es ging mehr um das Bewahren und das Einhalten des Willen Gottes. Also auch das Wort Hüter zum Beispiel. Ja. Also durchaus das, so grob, kann man unter einem Schriftgelehrten verstehen. Aber speziell in unserem Text meint Jesus jemanden, der darüber hinaus ein Lehrer über das Reich Gottes, also die Lehren über das Reich Gottes verstanden hat. Im engeren Sinne scheint er hier direkt seine Jünger zu adressieren. Ihr sollt es sein. Er fragt sie, habt ihr das verstanden? Ja, das ist dieser Zusammenhang. Diese Aufgabe des Schriftgelehrten schreibt Gott nun seinen Aposteln zu. Es soll ihre Aufgabe werden, über Gottes Offenbarung, über seinen Willen und seine Absicht Bescheid zu wissen. Erstens, über diese zu hüten und sie auch weiterzugeben. Im Weiteren sind aber nicht nur die Jünger gemeint. Es ist die gesamte Gemeinde Christi. Es ist eine Jüngerschaft. Wir werden später auch das gerade im ersten Beispiel sehen und betrachten, wie Paulus auch die Gemeinde in Korinth dafür gewinnen will oder gewinnt. Die Verknüpfung zwischen dem Alten Testament, die Jesus hier macht, und dem neuen Lehren über das Reich Gottes, hat für uns Christen eine tiefgreifende Bedeutung. Was Jesus hier lehrt, also indem er einfach das Wort Schriftgelehrter verwendet und indem er über das Neue, über die Lehren des Neuen Testaments spricht, hat für uns als Konsequenz zumindest, dass wir das Alte Testament nicht nur als Vergangenheit betrachten dürfen. Das Wissen über Gott in seinem Wort, seine offenbarten Willen, sein errettendes Eingreifen im Volk Israel, seine Erziehung mit dem Volk Israel, seine Wege mit seinem Volk, soll auch heute noch für uns eine wichtige Bedeutung haben. Jesus deutet im Prinzip an, dass diese beiden, das was stand, das was praktisch für die traditionellen Schriftgelehrten galt, und das Neue, das Wort habe ich aus der Physik, kohärent sind, aber es meint sowas wie, es ist einheitlich, zusammenhängend. Also es ist nicht zu trennen voneinander. Es stimmt überein, das Alte und das Neue. Doch zugleich, wenn wir diese Textstelle lesen, scheint Jesus dem Neuen doch eine besondere Rolle hier zuzuschreiben. Erst durch das Verständnis der Lehren des Himmelreichs wird ein Schriftgelehrter dazu befähigt, den Reichtum des Schatzes so eine Art zu verwalten. Er sagt es nicht wortwörtlich, es ist eher so implizit. Also wenn er das hat, dann wird er zu einem wirklichen Hausvater oder Herrn, je nachdem, welche Bibel er verwendet, der so eine Art aus diesem Schatz schöpfen kann. Man könnte sagen, vielleicht, wenn er das eben diese Lehren nicht versteht, dass er nicht daraus schöpfen kann. Also es fehlt etwas. Er wird erst dann befähigt, den vollen Schatz zu verwalten. In gewisser Weise, vielleicht ist das Bild des Schlüssels hier auch interessant, wobei, wie gesagt, Jesus verwendet das hier nicht. Das Neue ist so eine Art der Höhepunkt vielleicht der Offenbarung Gottes, welche zur vollkommenen Befähigung der Schriftgelehrten führt. Im Zusammenhang mit Erkenntnis, also weil als Schriftgelehrter geht es natürlich um Wissen, um Weisheit, um Erkenntnis, bedeutet das für den Schriftgelehrten, dass das Neue das Alte offenbart, verdeutlicht oder bestätigt. Ich möchte an dieser Stelle aus 2. Timotheus 3, lass uns das gerne aufschlagen, wir werden heute nicht so viel aufschlagen, aber lass uns das gerne aufschlagen, 2. Timotheus 3, ich denke, ihr kennt, also ich denke, die meisten haben von euch vielleicht diese Stelle sogar gelernt. Ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung, aber lest das gerne in euren Bibeln. 2. Timotheus oder Timotheus 3, 16 bis 17. Da heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Den zweiten Vers, weiß nicht, wie es euch geht, lernt man meistens nicht. Natürlich liest man ihn, aber der war mir jetzt gar nicht so parat, als ich über diese Stelle nachdachte. Und ich finde es faszinierend, wie Paulus eigentlich drüber schreibt. Also, es ist eine gewaltige Aussage, die er sagt. Haben wir wirklich verstanden, dass durch die Schrift, auf die hier Paulus sich begründet, und er meint das Alte Testament, er meint vielleicht einige Schriften, Evangelien, die schon zu damals Zeit gab, aber noch nicht das gesamte Band, aber doch schon das meiste eigentlich. Dass das schon vollkommen, dass du uns ausrüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also nicht nur ein Teil dessen, und vielleicht fehlt noch etwas, sondern alles zu tun. Da fehlt nichts mehr. Ist es uns bewusst, wie kostbar das Wort auch ist? In 2. Timotheus 2, Vers 15, ein Kapitel zurück, da ermahnt der Timotheus dazu, treu zu sein. Da sagt er, setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Margit, könntest du das laut losmachen, weil ich höre die Stimmen da. Setze alles daran. Jesus lehrt uns, wenn wir wieder zurück zu Matthäus 13 kommen, dass das Wort für wertvoll zu achten ist. Also wenn er sagt, ihr gleicht einem Schriftgelehrten. Also es ist nicht umsonst, dass er das Wort verwendet. Er ehrt in gewisser Weise die Aufgabe der Schriftgelehrten, auch wenn sie sich aufgrund ihrer Leidenschaft, auf ihrer Sünde doch Jesus feindlich gegenüber zeigen später, zumindest die Traditionellen. Er ehrt das. Er ehrt ihre Aufgabe. Er lehrt das in gewisser Weise auch an dieser Stelle, dass es, also das Alte und das Neue verbindet er und er macht sie zu so einer Art vollwertigen Hausvätern, zu vollwertigen Hausherren. So. Was bedeutet das? Es ist so ähnlich, was auch das, was Paulus sagt. Das, was wir in der Schrift haben, ist genügsam, hinreichend. Also es ist nicht nur, sondern okay, das ist notwendig, aber auch noch was ist notwendig. Und es ist hinreichend. Wenn du das hast, dann hast du es. Wenn du die Schrift, wenn du bei der Schrift, wenn du dem Herrn treu bist durch die Schrift, dann ist es hinreichend. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, dass wir einen Teil der Erkenntnis dann haben. Nein, es ist ein reicher Schatz, sagt er. Weiter überträgt Jesus in gewisser Weise auch die Aufgabe der Schriftgelehrten an die Gemeinde und setzt uns als Verwalter in dieser Zeit ein. Also wenn Paulus zum Beispiel, wir lesen bei Paulus, als er das an Timotheus schreibt, sei treu, setze alles daran. Schäme dich nicht. Also das, was Jesus sagte, setz das Licht nicht unter den Schemel. Schämt euch nicht. Das, was ihr habt, es ist wertvoll. Ihr braucht euch dafür nicht zu schämen. Seid treu in der Verwaltung dessen, was ihr empfangen habt durch das Wort. Also auch uns als Gemeinde, Timotheus und dann später von Gemeinde zu Gemeinde bis heute. Wir brauchen uns nicht zu schämen, für was wir Kostbares empfangen haben. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Das Wort. Lass uns darin Gott ehren und ihm treu sein. Zweitens, was ist hier in der Schule des Himmelreichs ausgebildet, beziehungsweise Jünger des Himmelreichs geworden, gemeint? Ich glaube, Elberfelder sagt zum Beispiel, Jünger des Reichs, des Königreichs des Himmels, so übersetzt er das. Also, Jesus meint damit nicht, dass es eine Art neue Religion, dass er so eine neue Religion gründet und dass man einer Art neuen Religion zugehören soll. Deswegen denke ich, dass Neue Genfer hier das eigentlich etwas besser übersetzt für die heutige Zeit. Macht es zumindest etwas klarer. Mit Jünger des Himmelreichs geworden, meint Jesus, dass man in seinen Lehren unterrichtet ist und auf sie hört. Im weitesten Sinne ist damit eigentlich die gesamte Lehre Jesu gemeint. Im Speziellen vielleicht die Lehre, die sich mit dem Kommen des Reiches Gottes beschäftigt und mit unserem Verhältnis zu diesem Reich Gottes. Zum Beispiel die Seligpreisungen, sie gehören dazu. Sie sprechen darüber, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird, dass er Frieden schaffen wird, dass er trösten wird. Zum Beispiel gehören auch später die Verse dazu, wo es um die Größe geht, wo die Jünger sich gegenseitig streiten. Wir werden sehen, dass auch das zu den Korinthern passt. Wer der Größte unter ihnen im Himmel oder im Reich Gottes sein wird. Und Jesus ermahnt sie. Doch hauptsächlich denke ich, dass Jesus in diesem Kontext und auch, dass der Autor das so beabsichtigt, spricht er eigentlich von diesem Kapitel 13, von dem, was er über das Reich Gottes auch hier sagt. Das meint er wohl vor allem. Diese Gleichnisse vermitteln die wichtigsten Prinzipien, also wichtige, zentrale Prinzipien und Herausforderungen, die mit dem Verständnis und Wachstum und der Offenbarung des Reiches Gottes verbunden sind. Erstens, das Gleichnis vom Seemann. Nicht alle werden das Wort des Reiches aufnehmen und Frucht bringen. Es scheint ein empfängliches Herz zu brauchen, das auf Gottes Wort hört und es tut. Das Gleiche ist von Unkraut und dem Weizen. Beim Kommen des Reiches Gottes, so lernen wir, wachsen die Kinder Gottes, Weizen, und die Kinder des Bösen, Unkraut, nebeneinander. Bis zum Ende der Zeit, sagt Jesus. Erst beim Gericht wird eine klare Trennung erfolgen. Das Gleiche ist vom Senfkorn. Die Größe der Wirkung des Reiches Gottes, also, oder so eine Art, die Kraft des Reiches Gottes, ist vielleicht nicht sofort sichtbar, ist vielleicht unscheinbar. Und doch entfaltet sie sich über die Zeit durch Gottes Güte und Wirken. Dieses Prinzip gilt sowohl für das Leben eines einzelnen Christen als auch für eine Gemeinde vielleicht. Doch was in diesem Bild deutlich wird, dass letztlich die Wirkung des Reiches Gottes ist, dass Gottes Herrschaft dazu führt, dass etwas Großes daraus wird, das Schutz und Heimat bietet, Rettung bietet. Das Gleiche ist vom Sauerteig. In der Vorbereitung auf das Reich Gottes hat das Wort Gottes eine durchdringende, transformative, sagen die Theologen, Wirkung. Etwas, was vollkommen umgestaltet. Ähnlich wie Sauerteig. Da ist der Teig, da ist der Sauerteig und es scheint alles zum Sauerteig zu werden. Es steuert den ganzen Teig durch. Eine Kraft, die alles verändert. Das Gleiche ist vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Das Reich Gottes verlangt Hingabe und Prioritätensetzung. Es ist das Wertvollste, was ein Mensch besitzen kann. Das Gleiche ist vom Fischernetz. Wie ein Netz, das alle Arten von Fischen fängt, sammelt das Reich Gottes Menschen aller Art. Nicht abhängig vom Ansehen der Person. Und am Ende der Zeit wird das Gericht eine Trennung zwischen Guten und Bösen herbeiführen. Zusammengefasst beschreibt Jesus das Wesen des Reiches Gottes als eine Realität, die jetzt schon an, also die schon zu seiner Zeit angefangen hat, die bereits seit Jahrtausend da ist, aber die sich im Gegensatz zu vielen Erwartungen in Geduld, in Treue, in Demut, in treuer Verwaltung, in Fischernetz auswerfen, zeigt. Es ist keine Herrschaft der Gewalt, keine weltliche Herrschaft, wo der Stärkste das Sagen hat, sondern eine von Gott initiierte und von ihm geleitete Herrschaft, die klein beginnt, aber alles durchdringt. Und alles tiefgehend verändert. Wer ein Schriftgelehrter des Reiches Gottes sein will, muss dieses Wesen verstehen. Er muss es lehren und mit seinem Leben verkörpern. Er muss in Demut wandeln, in Geduld sich erweisen. Bis zum Ende. Also sein Leben ist ausgerichtet auf Christus. Ja? Das Ende, was wir im Gleichnis dann auch sehen. Noch nicht jetzt, am Ende. Das bedeutet, ein Jünger des Himmelreichs zu sein. Ich denke, dass es vielleicht gut für uns wäre, wenn wir das anhand von einigen Beispielen anschauen könnten. Ich möchte mit euch 1. Korinther 4 nochmal aufschlagen. Wir hatten das in der Textlesung schon bereits gehört. Ich werde nochmal einige Verse erwähnen. 1. Korinther 4. An dieser Stelle haben wir eigentlich, ich drücke das mal so aus, ein positives und ein negatives Bild von Jüngern des Reichs. Also das heißt, wie man sein soll und wie man nicht sein soll. Zu einem, und das ist eine, also ich werde jetzt wahrscheinlich selten als eine Parallele sehen, aber ich denke, es ist in gewisser Weise oder in einigen Fällen eine parallele Stelle zu dem, was Jesus hier sagt, uns in Matthäus 13 lehrt. Zum einen sehen wir hier die Rolle des Paulus oder eigentlich der Apostel, der erwähnt noch den gleich finde ich das, er erwähnt noch den Apollos zum Beispiel, also er bezieht aber eben diese Person, um die gestritten wird, die Apostel, die Lehrer hier mit ein. Zum einen diese vorbildhafte Rolle dieser Diener, die Verwalter der Geheimnisse Gottes, die treu sind. 1. Korinther 4 lesen wir Vers 1 und 2. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir. Ja, vielleicht kurz zum Kontext. Die Korinther haben, der einen haben gesagt, wir sind das Apollos, die anderen sind, wir sind das Paulus. Das heißt, die haben die Personen erhöht und sie haben sie nicht als Diener gesehen, sondern sie haben sie als eine Art Helden in einem, keine Ahnung, ja, als Helden gesehen. Und Paulus sagt, Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem man eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt, dass er treu ist. Also sagt so eine Art, das, was unsere Aufgabe ist, das ist jetzt nicht so eine Art triumphal, aber gleichzeitig geht es nicht um Heldentum, ja, ich mache, was ich will oder ich bin selbst souverän, sondern er sich als ein Diener, der nur eine Aufgabe tut, die ihm anvertraut wurde. Wenn wir diese Stelle aus Matthäus 13 und das Anliegen Jesu mit hier vergleichen, wird deutlich, dass das Bewusstsein von Paulus dem sehr ähnlich ist, was Jesus lehrt. Dass erstens, es ist etwas Kostbares, was Gott offenbart hat. Dann dieses treue Halten dazu. Und weitergeben. Und er verwaltet es. Er ist also hier in, ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen heißt, er spricht vom also ein Haushalter oder Verwalter zum Beispiel. Ein etwas anderes Wort als ein Hausvater, aber doch in gewisser Weise dem ist anvertraut, dass er über einen Haushalt wacht. Er ist so eine Art ein Schriftgelehrter des Himmelreichs, der ausgerüstet ist für den Bau des Reiches Gottes. Und diesen Dienst will er treu tun, wie es eben den Lehren Jesu entspricht. Dass Paulus hier vom Geheimnis spricht, ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Bedeutet auch nicht, dass die Lehren, die er predigt, besonders so eine Art strengen Geheimnishaltungsvorschriften unterliegen. Im Gegenteil, diese werden, so sagt er schon gleich, überall gepredigt, wie es, und weil sie Gott enthüllt hat. Warum sagt Paulus dieses Wort? Und wir sehen das im ganzen Kontext, aber nochmal, dass es klar wird. Die Gemeinde in Korinth dagegen, die er hier für ein schlechtes Beispiel dafür steht, hat eine falsche Vorstellung davon, von den göttlichen Dingen grundsätzlich. Eine falsche Vorstellung von seinem Reich. Sie verglichen in einer streitenden Weise, wer der Größte sei, wer der Weisere wäre, wer das größte Charisma hat, wer besser sprechen konnte, Redegewandtheit. Und sie verfehlten in dieser Weise, worum es eigentlich geht. Paulus antwortet stattdessen, wenn ihr Vers 5 anschaut, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. In diesem Vers geht er eigentlich dazu rüber, zu sagen, nicht das, was vom Menschen gilt, ist relevant. Nicht das, was ihr für wichtig haltet, ist relevant, sondern euer Blick soll eigentlich auf Gott gerichtet sein, so wie es meiner ist. Er lässt sich nicht beurteilen von der Gemeinde oder von einigen, die so unvernünftig reden. Sein Blick orientiert sich oder wartet das Kommen Jesu. Er wird am Ende richten. Er wird die Herzen offenbaren. Und im Prinzip drückt er dadurch auch aus, wir sollten auf sein Wort hören und das tun und unser Gewissen vor ihm prüfen, durch ihn prüfen lassen. Wir sollten nicht auf das Äußerliche es richten, urteilen, wer größer beim Menschen ist. Vers 6 und 7 erklärt Paulus, dass wir, wie es dem Reich Gottes eben entspricht, alles, was wir haben, als Gnade geschenkt haben. und wir uns über nichts aus uns selbst rühmen können. Wir haben an uns selbst keinen Vorrang und sollten deshalb auch nicht uns übereinander erheben. Nicht wie die Korinther sich aufgebläht haben. Die Korinther lenkten ihren Blick auf das, was sie bereits hatten. Und haben sich schon jetzt bereits, so eine Art, wir werden es gleich sehen, nochmal, so eine Art als Herrscher gesehen. Die jetzt schon zur Herrschaft angekommen sind, die jetzt schon genießen können. Und diese Haltung der Korinther stimmt eben überhaupt nicht mit dem, was wir im Verhältnis zum Reich Gottes sehen, in Matthäus 13. Paulus schreibt hier dann weiter in einem ironischen Ton, in gewisser Weise, und beschreibt den Unterschied zwischen denen, die wahrhaft am Reich Gottes beteiligt sind, als die, die schwach und verachtet sind, verfolgt werden. Und dann beschreibt er auch das andere Bild, und man merkt eigentlich, dass diese Weise, ja, so eine Art gar nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat. Er beschreibt sie als die, die sich für stark halten, die sich als geehrt sehen. Ich möchte nochmal die Verse 11 und 12 und 13 vorlesen. Da heißt es: Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um für uns selbst Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigung reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Als er diesen Unterschied zwischen den Korinthern und den Aposteln oder den Dienern beschreibt, fängt er zuerst mit Ironie an, aber dann wird es doch sehr, sehr ernsthaft. Und dann im Vers 16 sagt er zu ihnen: Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel. Nach der Meinung der Korinther sollte das Reich Gottes schon jetzt herrlich und wunderbar in dieser Zeit sein. Sie dachten, dass das Reich Gottes in gewisser Weise nach weltlichen Maßstäben vielleicht eingeführt wird. Ich denke nicht, dass sie das bewusst dachten, also, aber ihre Lebensweise war so. Sie ließen sich es gut gehen. Und so kam es sogar, dass sie sich einander übervorteilt haben, in Bezug auf das Abendmahl zum Beispiel. Sie haben keine Nachsicht mit Sklaven gehabt, die später kamen. Sie hatten Rechtsstreitigkeiten untereinander. Der eine hat den anderen mit weltlichen Gerichten verklagt, die sie nicht lösen konnten. Sie hatten in ihrer Mitte einen Fall von unsittlichem Verhalten, auch von sexuellen Ausschweifungen. Wenn wir all diese Beispiele betrachten, die Paulus schreibt, sollte uns klar werden, dass der Sinn der Korinther nicht wirklich auf Christus und sein Reich ausgerichtet war. Zumindest noch nicht. Da ist wenig Demut, Geduld, Hingabe und auch keine treue Verwaltung, dass sie einander übervorteilen. Ich bin der Meinung, dass diese junge Gemeinde ein Beispiel dafür ist, was es bedeutet, noch nicht verständig in den Lehren des Reiches Gottes zu sein. So wie es auch den Jüngern anfangs ging. Matthäus 18 lesen wir das. Auch sie stritten untereinander, wer der Größte unter ihnen im Reich ist. Hier muss ich vielleicht kurz was hinzufügen. Diese Stelle in Korinther, auch wenn ich sie als Beispiel hier anwende, Ich denke, dass man das nachvollziehen kann, warum ich das verwende. Wir sehen an dieser Stelle keinen direkten Vergleich. Ja? Das ist jemand, der Himmelreich verstanden hat und jemand, der nicht verstanden hat. Ich möchte aber euch doch trotzdem hier dafür sensibel machen, dass im Prinzip die Lehre des Reiches Gottes, auch wenn es so knapp gefasst ist, im Prinzip umfasst es ja die gesamte Lehre Jesu. Das ist das, was er auch gebracht hat. Das ist die Art, wie er sein Reich angefangen hat zu bauen. Und deswegen habe ich mir hier die Freiheit genommen, das so auszulegen. Bin aber sehr wohl bewusst, dass wir mit dem Wort Gottes sorgsam umgehen sollten. Jesus rüstet also uns zu, dass wir verständlich sind, was auf uns eigentlich zukommt. Dass wir nicht als Herrscher schon in dieser Welt jetzt weiter fortfahren. Wir sind zum Dienen, zur Geduld berufen. Und das müssen die Korinther hier noch lernen. Und wir sehen auch, dass Paulus im Laufe des Briefes, gerade am Ende hin, eigentlich zu den essentiellen Dingen in der Lehre Jesu kommt. Also wo es um Glauben, um Geduld, um Liebe geht. Wo es um, ich sag mal, auch das geduldige Ertragen voneinander geht. Wo man einander annimmt und nicht darüber urteilt, nicht auch über das Gewissen des anderen handelt. All diese Dinge, die entsprechen eben der wahren Lehre des Reiches Gottes und sind wichtig. Ich möchte ein weiteres Beispiel mit euch anschauen. Auch das ist natürlich etwas weit übertragen, aber ich denke, es ist sinnvoll für uns, das zu beurteilen und lernen, das so zu sehen. 2. Mose, wir werden das jetzt nicht wirklich lesen, aber ich werde einige Kapitel euch erwähnen. Gerade 2. Mose, vielleicht auch Kapitel 10. Und ich denke, dass das Beispiel Israels uns zum einen verdeutlicht, was es bedeutet, das Alte und das Neue, das Schatz aus dem Alten, aus dem Neuen zu schöpfen. Verständig zu sein für das, was jetzt ist, und verständig zu sein, dass Gott schon diese Lehre zum Beispiel ja, seinem Volk gegeben hat. Und das zu schöpfen und es für sich anzuwenden, zu übertragen. Und ich denke, dass das Volk Gottes eben ein gutes Beispiel dafür ist. Die Israeliten wollten einerseits Gott gehorchen. Sie baten, sie flehten Gott, dass er sie aus Ägypten befreit. Wir sehen aber im Laufe ihrer Rettung, dass sie doch nicht alles gehorcht, also nicht alle waren gehorsam. Sie wollten die Segnungen, verstanden aber nicht, dass sie zunächst durch Prüfungen gehen müssen. Dass sie sich erst in Treue erweisen sollen. Dass sie geduldig sein müssen. Das Beispiel lehrt uns, dass wir Geduld auf Gottes Verheißungen brauchen. Wir müssen warten, wir müssen geduldig warten. Und dass es auch wichtig ist zu wissen, dass was uns auf dem Weg vielleicht erwartet. Auf dem Weg in das verheißene Land. Auf dem Weg, wo wir jetzt vielleicht noch Pilger sind. Ab Mose 2, Vers 10 wird uns erzählt, die Israeliten werden durch die mächtige Hand Gottes befreit. Dann lesen wir einige Kapitel weiter. Er führt sie durch das Schilfmeer. Wir sehen, wie Gott, wie er für sie sorgt, wie er ihnen Nahrung gibt und aus dem Felsen Wasser gibt. Er gibt ihnen Sieg über die Amalekiter. Er offenbart sich am Berg Sinai. Doch dann lesen wir Kapitel 32. Da heißt es, dieser Vers, also wenn Mose auf dem Berg Sinai längere Zeit ist, was passiert mit dem Herzen? Was passiert mit den Israeliten? Was passiert mit dem Volk? Da steht, als das Volk merkte, dass Moses Rückkehr auf den Berg auf sich warten ließ. Also warten ließ, das heißt, sie hatten keine Geduld mehr. Sie waren ungeduldig geworden. Versammelten sich alle bei Aaron. Und dann sagten sie zu ihm, mach uns einen Gott, der uns führt, verlangten sie von ihm. Denn dieser Mose, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, ist verschollen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Furchtbar ist das. Es ist eine falsche Erwartung, die sie haben, und voller Ungeduld. Und so werden sie haben eine Sehnsucht, eine Erwartung. Ja, wir wollen das verheißene Land. Wir wollen hier nicht mehr warten. Und von dieser Lust, von ihrer Gier, werden sie getrieben, etwas sehr Böses zu tun. Ich denke, dass letztlich die Gefahr, dass wir das Gottesreich oder diese Lehren, die Jesus uns gibt, dass wir geduldig sein sollen, dass wir hin auf Christus warten sollen. Das ist die Gefahr, dass, wenn Prüfen kommt, wir nicht vorbereitet sind. So könnte es uns ergehen. Und dann haben wir keinen Schatz in unserem Haushalt. In 4. Mose 13 lesen wir ein anderes Beispiel, das habe ich die Woche mit Kindern auch. Da kommt das Volk Gottes, diese Schritte machen sie ja immer wieder, da kommt das Volk Gottes endlich nahe dem verheißenen Land. Nahe, du bist fast da. Sie schicken diese 12 Kundschafter, erkundet das Land, was uns erwartet. Und da sehen wir ein vorbildhaftes Bild. Josua. Ein Kundschafter, der sagt, der sich dafür ausspricht, dass man Gott vertraut. Ja, da sind Riesen, das sind Probleme, dicke Wände. Aber in Gott schaffen wir das. Wir haben bisher alles geschafft. Und was sagen die anderen Kundschafter? Sie sagen, nein, wir können sie nicht besiegen. Sie sind viel stärker als wir. Sie haben nicht gedacht, dass da vielleicht menschlich gesehen Riesen sind, dicke Mauern sind. Sie waren nicht bereit zu kämpfen. Sie dachten, sie kommen in das Land und sie sind da zum Herrschen, zum Genießen. Das verheißt uns Jesus nicht. Und dann lesen wir in 4. Mose 14, einige aus 3 Versen. Da schrien alle Israeliten entsetzt auf. Sie weinten und klagten die ganze Nacht. Das ist krass eigentlich, das zu lesen. Das ganze Volk lehnte sich gegen Mose und Aaron auf. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, sagten sie. Warum will uns der Herr in dieses Land bringen? Sollen wir im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und Kinder den Feinden in die Hände fallen? Am besten kehrten wir wieder nach Ägypten zurück. Ich denke, das ist eine große Sünde, was sie taten. Sie flehten lange bei Gott. Und Gott hat sich über sie erbarmt. Doch sie waren doch so unverständlich geblieben. Viele von ihnen. Obwohl Gott eigentlich in diesen beiden Beispielen immer wieder gezeigt hat, dass er sich um sie kümmert. Sie nährt, sie durchbringt, sie rettet. Für sie sorgt, hatten sie immer noch eine falsche Vorstellung davon, was sie im verheißenen Land erwarten, also, oder beim Gang in das verheißene Land erwartet. Das Volk war nicht bereit, sich unter Gottes Prüfung zu stellen, ihm zu gehorchen, zu glauben, geduldig zu sein. Wie ist es eigentlich mit uns? Sind wir bereit zu warten? Geduldig zu sein? Durch die Prüfungen zu gehen, wo vielleicht wir feststellen, dass da keine Saat bei jemandem aufgeht. Treu zu sein in dem Werk, zu dem uns Jesus beruft. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt noch aus 2. Thessalonicher 3, Vers 5 vorlesen. Der Herr aber richte euer Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Ja, ich möchte nochmal beten. Lieber Herr, wenn wir so lesen über die Beauftragung der Jünger, Schriftgelehrten zu sein, treue Hausväter zu sein, du rüstest sie zu aus einem bestimmten Grund. Herr, du rüstest sie zu, weil wir auch uns in Geduld, in Treue erweisen müssen. Weil die Nachfolge auch was kostet, Herr. Lieber Herr, du siehst vielleicht auch die Angst, die so manch unter uns ergreift, wenn wir das so bedenken. Paulus lehrt Korinther, dass du uns nicht über unsere Kraft prüfst, Herr, und dass du uns auch zurüstest, dass wir dir vertrauen sollen. So wollen wir es auch tun und dich bitten, Herr, dass du uns verständig machst, dass wir reich sind an Öl, Herr, für diese Zeit der Prüfung. Dass wir auch stets auf dich ausgerichtet sind, Herr Jesus, dass wir nicht vergessen, dass das Reich bei dir ist. Ich möchte dich so sehr bitten, Herr, dass du auch über uns als kleine Gemeinde gnädig bist. Siehst, dass wir auch Nöte haben und auch manchmal kraftlos sind, Herr. Bitte gib deinen Geist uns, dass wir unermüdlich auch bleiben. Gib bitte uns neuen Mut. Vergib auch da, wo wir wirklich verfehlen, Herr, wo wir jetzt schon müssen nach ausrichten, das Leben zu genießen, wo wir nicht recht tun, Herr. Du sagst, dass wir Prioritäten setzen sollen, dass das Himmelreich das Kostbarste ist, Herr. Eine teure Perle, Herr, für die der Händler alles verkauft. Bitte, Herr, lehre uns diese Perspektive auf dich, auf dein Kommen, auf dein Reich, Herr, was vor dir zählt, was dir wichtig ist und nicht, Herr, wie es uns manchmal so passt. Bitte, Herr, vergib und lehre, dass wir das vom Herzen gerne anstreben, was dir gefällt. Amen. Amen.